Herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour. Wir haben heute die Lektion Nummer 9 und das Thema lautet die Täuschungen während der Endzeit. Die Lektionen dieses Viertels sind generell sehr gut und sehr wichtig. Warum? Weil die Endzeit etwas für uns in der heutigen Zeit sehr Wichtiges beinhaltet, dass wir wissen, was Gott vorausgesagt hat in der Prophetie, in der Bibel und bei Ellen White für die letzten Ereignisse, die heute geschehen und auch die noch in der Zukunft sind. Und vor allen Dingen die Täuschungen sind wichtig zu erkennen. Warum? Weil wir vor den Täuschungen bewahrt werden sollen. Gott gibt sie uns als Warnung, als Schutz für uns. Und bevor wir einsteigen, darf ich alle bitten, dass wir gemeinsam beten und dass wir dazu unser Haupt neigen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Gott bist, dass du uns geschaffen hast, dass du uns erlöst hast, dass wir deine Kinder sein dürfen. Hab Dank, dass wir in deine Hand gehen dürfen, dass du dein Werk führst und wir können erkennen, dass wir in der letzten Zeit leben und dass du für diese letzte Zeit uns Dinge vorausgesagt hast. Hab Dank, dass wir diese Voraussagen haben dürfen, dass wir nicht blind in diese Zeit hineingehen müssen, sondern dass wir wissen, was kommt, damit wir darauf vorbereitet sind, damit du deine Gemeinde und uns mit deiner Gemeinde zusammen zum Sieg führen kannst. Wir bitten dich, wenn wir jetzt über die Verführungen in der Endzeit sprechen, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist, öffnet unser Herzen, unsere Gedanken und habt Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Die Täuschungen während der Endzeit. Ich habe erstmal einen Bibeltext, wo Jesus uns durch Johannes in der Offenbarung, Offenbarung 1, Vers 3, sagt, selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Das bedeutet, dass es für unsere heutige Zeit wichtig ist, zu erkennen, was in der Prophetie, in der Offenbarung steht. Dass wir lesen, hören und behalten. Behalten heißt übrigens auch studieren, tun und auch auswendig lernen. Es ist gut, ab und zu auch mal Bibeltexte auswendig zu lernen. Und vor allen Dingen, je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr können wir auch querfahrweise erkennen und Verbindungen und Paralleltexte durch den Heiligen Geist erkennen. Ja, wir wollen uns noch ein Zitat von Ellen White, das in eine ähnliche Richtung geht. Sie sagt, wir sollen Gottes Wort viel gründlicher studieren. Besonders sollten Daniel und die Offenbarung mit größerer Aufmerksamkeit erforscht werden als je zuvor in der Geschichte unseres Werkes. Wenn die Bücher Daniel und die Offenbarung besser verstanden werden, wird dies bei den Gläubigen zu einer Erweckung führen. Brauchen wir eine Erweckung? Ich glaube ja. Und wir beten dafür. Wir beten, dass Gott den Spätregen aussendet. Dass der Heilige Geist besonders mächtig wirken möchte. Und ein Schlüssel dazu ist, die Prophetie zu studieren. Und die Prophetie wird uns dazu führen, dass wir Gott besser kennenlernen, Gott besser lieben lernen und dass wir uns vorbereiten in der Demut vor Gott. Frage in der Endzeit. Was ist gefährlicher? Verführung oder Verfolgung? Hier haben wir einen Text aus Offenbarung 12, Vers 9, wo Gott die Verführung Satans besonders betont. Und das ist der Merktext dieser Lektion für diese Woche. Dort heißt es, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Wir wissen, Satan verführt und er verfolgt. Beides ist unangenehm, beides ist schlecht. Aber was ist schlimmer? Ich denke, Verführung ist schlimmer. Warum? Wenn wir verfolgt werden, dann kann Satan, können die Ungläubigen uns unseren Besitz nehmen. Sie können uns selbst unser Leben nehmen, aber sie können uns nicht das ewige Leben nehmen. Wenn wir sterben, selbst als Märtyrer sterben sollten, gibt Gott uns die Kraft dazu und wir werden auferstehen zum ewigen Leben. Wenn wir aber verführt werden, dann steht unser Seelenheil in Gefahr. Dann kann sein, dass wir vom Glauben abfallen und dass wir am Ende verloren gehen. Und das ewige Leben zu bekommen, ist das Wichtigste überhaupt. Wichtiger als wie lange wir hier gelebt haben und wie gut wir gelebt haben. Deswegen ist das Thema heute, die Täuschungen während der Endzeit, so wichtig, dass wir erkennen können, wo und wie Satan seine Schlingen auslegt, um die Christen und auch die Adventisten in der letzten Zeit zu täuschen. Wir haben 4 Abschnitte, die wir uns heute anschauen wollen. Im Mittelpunkt der letzten Täuschung der Endzeit steht die Anbetung. Das Wort Anbetung steht in der Offenbarung sehr häufig. Wir haben immer wieder von der richtigen und von der falschen Anbetung gesprochen. Und wir wollen uns diese Anbetung in 4 Punkten anschauen. Erstens, wen beten wir an? Zweitens, wie beten wir an? Drittens, wann beten wir an? Und viertens, wodurch beten wir an? Beginnen wir gleich mit dem ersten. Wen beten wir an? Hier haben wir in Offenbarung 14, Vers 7 den Aufruf, den Gott uns gibt, der ganzen Menschheit gibt für die Endzeit. Ich lese von der ersten Engelsbotschaft. Offenbarung Kapitel 14, Vers 7. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel, Erde und Meer und die Wasserquellen. Hier ruft Gott uns auf, ihn als den Schöpfer anzubeten. Gott ist der Schöpfer. Und weil er der Schöpfer ist, ist er der wahre Gott, der Allmächtige. Und ihm gebührt die Anbetung. Satan möchte auch für sich die Anbetung haben. Und er verführt die Menschen, ein falsches System anzubeten. Wir lesen in Offenbarung 13, Vers 15. Und es wurde ihm Macht gegeben, nämlich dem zweiten Tier, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Hier wird auch eine Anbetung erzwungen. Gott erzwingt nicht. Gott hat gesagt, dass er die Menschen aufruft, ihn anzubeten. Satan dagegen versucht, die Menschen zu zwingen. Wen anzubeten? Das Bild des Tieres. Das heißt, dass er versucht, ein falsches System aufzubauen, was gegen Gott als Schöpfer steht und was die Menschen verführt, in die falsche Richtung führt. Wer ist das Bild des Tieres? Dazu lesen wir Offenbarung 13, Verse 15 bis 17. Denn wir müssen ja wissen, wen wir nicht anbeten sollen, wen Satan am Ende als Zwang benutzen wird. Ich lese noch einmal Offenbarung 13, Verse 15 bis 17. Es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen, ein Mahlzeichen machen, an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier wird das Bild des Tieres beschrieben. Und es hat drei Merkmale. Erstens, es ist eine religiöse Macht. Warum? Hier steht, es soll angebetet werden. Und Anbetung ist etwas Religiöses. Von daher ist das Bild des Tieres eine religiöse Institution. Zweitens, es ist eine staatliche Macht. Denn hier steht, dass es Gesetze erlässt, dass die Menschen nicht mehr kaufen und verkaufen dürfen, wenn sie nicht das Mahlzeichen des Tieres haben. Also, wer kann Gesetze erlassen? Eine staatliche Macht. Und drittens hat es weltweite Macht. Hier steht, dass sie allesamt, die Kleinen, Großen, Reichen, Armen, Freien, Sklaven und so weiter, das heißt die ganze Welt. Das heißt, dieses Bild des Tieres ist noch zukünftig von uns aus gesehen. Und es wird diese drei Merkmale haben. Religiös, staatlich, weltweit. Man könnte auch sagen, eine Art religiös-politische Weltregierung. Wie die heißt und wie die jetzt genau ausgerichtet ist und wie die funktioniert, das steht hier nicht näher drin. Es wird nur ein System sein, das in der Endzeit diese drei Dinge in sich vereinigt. Religiös, staatlich, weltweit. Und das wird dann für sich die Anbetung beanspruchen. Und wer da nicht mitmacht, wer das nicht anbetet, wird am Ende nicht kaufen, verkaufen und am Ende getötet werden. Wir haben diese religiös-politische Weltregierung in verschiedenen Teilen der Bibel, auch in Daniel und Offenbarung, beschrieben. Einmal in Daniel 2, Eisen und Ton. Eisen ist der Staat, Ton die Kirche, die in der letzten Zeit zusammenhalten, versuchen, zusammen sich zu mixen, auch für kurze Zeit die Macht haben werden, aber wieder auseinanderfallen werden. Offenbarung 13, das Bild des Tieres, haben wir gerade angeschaut. Dann Offenbarung 16, die dreifache Vereinigung, die das Religiöse bildet, die dann zu den Königen der Welt gehen und mit ihnen einen Bund schließen, einen Kampf gegen Gott und sein Volk. Und hier haben wir auch die staatlichen Mächte, die Könige, und die religiösen Mächte, die dreifache Vereinigung, die hier zusammenarbeiten. Und viertens haben wir in Offenbarung 17 die Hure auf dem Tier, das Gleiche. Die Hure ist die religiöse Ebene, das Tier ist die staatliche Macht, und da steht in Offenbarung 17, dass sie die Stunde für eine Stunde und darüber hinaus noch die Macht bekommen werden auf dieser Erde. Hier haben wir also in diesen vier verschiedenen Kapiteln haben wir die gleiche Beschreibung der letzten religiös-politischen Weltregierung, die es auf dieser Welt geben wird, die dann die Anbetung für sich beansprucht. Auf Offenbarung 16 finden wir diese dreifache Vereinigung beschrieben. Dort lesen wir einmal die Verse 13 und 14. Das ist übrigens die sechste Plage. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, die zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Hier haben wir drei Mächte, die gemeinsame Sache machen und zu den Königen der Welt gehen. Welche drei Mächte haben wir hier? Es ist erstens der Drache, zweitens das Tier und drittens der falsche Prophet. Und die arbeiten zusammen und die bilden übrigens das endzeitliche Babylon. Das werden wir in einer anderen späteren Lektion Nummer 12, ein bisschen genauer anschauen. Gut, die Frage ist, wer ist der Drache, wer ist das Tier, wer ist der falsche Prophet? Der Drache, natürlich in Offenbarung 12, Vers 9, ist Satan. Und wenn Satan erscheint, dann nennt man das auf dieser Erde auch Spiritismus. Das ist der Spiritismus. Das Tier ist das Tier aus dem Meer, das ist das Papsttum, der Katholizismus. Übrigens, wenn in der Offenbarung irgendwo nur das Tier steht, ohne nähere Beschreibung, ist immer das Tier aus Offenbarung 13, 1 bis 10 gemeint. Das Papsttum, der Katholizismus. Und wir haben den falschen Propheten. Wer ist der falsche Prophet? Natürlich ist das der Protestantismus, der gefallene Protestantismus. Aber die Frage ist, wie können wir das beweisen, wie können wir das zeigen? Ganz kurz ein Bibeltext dazu. Offenbarung 19, Vers 20. Im ersten Teil, dort steht, und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Das heißt, hier steht, dass der falsche Prophet vor den Augen des Tieres, des ersten Tieres, aus Offenbarung 13, Katholizismus, Zeichen und Wunder tut. Und das ist genau identisch mit Offenbarung 13 und dort der Vers 13 und 14. Und es tut große Zeichen, das zweite Tier aus der Erde nämlich, dass es Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun, vor den Augen des Tieres in Macht gegeben ist. Das bedeutet, dass der falsche Prophet mit dem Tier aus der Erde identisch ist. Es ist das Gleiche, die gleiche Macht, die gleichen Merkmale. Natürlich ist das Tier die politische Macht, die USA. Und der falsche Prophet ist die religiöse Seite dieser Macht, nämlich der gefallene Protestantismus. Und hier haben wir also eine dreifache Vereinigung zwischen Katholizismus, Protestantismus und Spiritismus. Interessant ist, dass Ellen White genau das auch beschreibt. In dem Buch Vom Schatten zum Licht, Seite 537, sagt sie, durch die beiden großen Irrtümer, die Unsterblichkeit der Seele und die Sonntagsheiligung, will Satan seinen Betrug unter das Volk bringen. Der eine Irrtum legt die Grundlage für den Spiritismus, während der andere ein Band der Übereinstimmung mit Rom schafft. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die dem Spiritismus über den Abgrund hinweg die Hand reichen, und sie werden auch über die andere Kluft hinweg der römischen Macht die Hand geben. Unter dem Einfluss dieser dreifachen Vereinigung wird jenes Land, die USA ist damit gemeint, den Fußtapfen, den Fußspuren Roms folgen und die Rechte des Gewissens mit Füßen treten. Zwei besondere Lehren erwähnt sie hier, die diese Verbindungen zwischen diesen Mächten schafft. Einmal, sagt sie, ist das die unsterbliche Seele. Und die unsterbliche Seele ist die Verbindung zwischen Protestantismus und Spiritismus. Weil dadurch, der Spiritismus ist ja eigentlich, dass hier die Dämonen auftreten und vorgeben, sie wären die verstorbenen Menschen. Und dann erscheinen sie und die Menschen glauben, das wären die Verstorbenen, aber es sind natürlich Dämonen, böse Geister, die hier auftreten. Und das zweite ist der Sonntag, die Sonntagsheiligung. Der Sonntag ist die Verbindung zwischen Katholizismus und Protestantismus und die unsterbliche Seele, die Verbindung zum Spiritismus. Natürlich auch zum Katholizismus, weil die auch die gleiche Lehre haben, der unsterblichen Seele. Deswegen sollten wir diese beiden Lehren auch sehr gut kennen. Weil das in der Endzeit ganz, ganz wichtig ist. Diese beiden Lehren werden eine große Rolle spielen, dass die Verführung Satans in der Endzeit diese beiden Dinge umfasst. Wir sollten Bescheid wissen über die Frage der Sterblichkeit des Menschen. Was ist nach dem Tod? Dass wir die Bibeltexte kennen. Dass wir nicht verführt werden, wenn Menschen davon sprechen, von den Nahtoderlebnissen und so weiter. Dass wir wissen, was die Bibel sagt, ist das Wichtigste. Es gibt viele Christen, die glauben und meinen, dass ihre Erfahrung, die sie machen, das Oberste ist, das Wichtigste ist. Und wenn sie denn ihre vermeintlich Toten wieder erscheinen sehen, dann glauben sie, das sind die Toten, und dann versuchen sie, die Bibel nach ihrer Erfahrung auszulegen. Aber das ist der falsche Weg. Die Bibel muss das oberste Prinzip sein. Und wir müssen unsere Erfahrungen, die wir machen, an der Bibel prüfen und unter die Bibel stellen. Wenn die Bibel sagt, die Toten sind tot, dann sind die Toten tot, und dann sind die Toten, die erscheinen, nicht die Toten selbst, sondern das sind dann Dämonen. Das ist ganz wichtig, weil in der Endzeit gerade dieser Spiritismus viel, viel häufiger und vermehrt auftreten wird. Und übrigens nicht nur die Erscheinung von den Toten selbst durch die Dämonen, sondern auch andere spiritistische Prinzipien, gerade östliche Religionen und östliche Heilmethoden, die unsere westliche Welt überrollen. Das sind auch Verführungen Satans, wo der Spiritismus mit eine große Rolle spielt. Da sollten wir uns auskennen und diesen Bereich meiden. Und natürlich auch die Frage vom Sabbat und Sonntag. Da werden wir nachher noch ein paar Minuten ein bisschen mehr darüber sagen. Ja, diese dreifache Vereinigung von Drache, Tier und falscher Prophet ist nicht nur eine dreifache Vereinigung von drei religiösen Mächten, sondern es ist auch eine anti-göttliche Dreieinigkeit. Der Drache ist eigentlich so etwas wie Gottvater. Nämlich, dass er ist der Chef, er hat die Kraft, er hat die Macht, er hat den Thron und er gibt dann dem Tier die Kraft und die Macht. Das heißt, er hat die Kontrolle, er wird zuerst erwähnt und er ist derjenige, der das steuert. Das Tier ist der falsche Gottsohn. Hier haben wir interessante Parallelen. Erstens, Jesus bekommt seine Macht vom Vater, so bekommt das Tier seine Macht vom Drachen. Jesus hat auf dieser Erde 3,5 Jahre gewirkt, so hat auch dieses Tier aus dem Meer 3,5 prophetische Jahre gewirkt. Dann hat Jesus die tödliche Wunde bekommen, Jesus ist gestorben, er ist umgebracht worden, so bekommt auch dieses Tier eine tödliche Wunde. Jesus ist auferstanden vom Tod, so steht auch dieses Tier nach der tödlichen Wunde wieder auf. Die tödliche Wunde wird heil. Das heißt, wir haben Parallelen von dem Tier und dem Gottsohn. Und es ist ja auch so, dass wir glauben, dass der Katholizismus ja auch der Antichrist ist. Derjenige, der sich an Christi Stelle setzt, der Jesu Thron, Jesu Stelle einnimmt, der Jesus verdrängt und selbst sich an Jesu Stelle setzt. Deswegen ist das Tier, der Katholizismus, ein ganz klarer Antichristus. Und der falsche Prophet, das ist der falsche Heilige Geist. Gott, Heiliger Geist. So haben wir diese falsche Dreieinigkeit. Und zwar ist es so, als das erste Tier verschwunden ist, kommt dann als Ersatz für das erste Tier das zweite Tier auf. Das zweite Tier aus der Erde ist der falsche Prophet. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist kam als Stellvertreter Jesu Christi und hat dann die Menschen zu Jesus geführt, aber er war sozusagen derjenige, der Jesus ersetzt hat nach Jesu Himmelfahrt. Und dann steht hier auch, dass das Tier aus der Erde Feuer vom Himmel fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und das Feuer vom Himmel ist ganz klar ein Hinweis auf den Heiligen Geist, der in Pfingsten gefallen ist. Und so ist es ganz klar hier ein falscher Heiliger Geist, der hier erwähnt wird und beschrieben wird. Deswegen das Tier aus der Erde ist der falsche Heilige Geist. So haben wir also ein System, was für sich Anbetung beansprucht. Gott sagt, ich bin der Herr, ich bin Gott, ich bin der Schöpfer, deswegen betet mich an. Satan sagt, ich habe hier ein anderes System, wir brauchen Gott nicht. Der Drache, das Tier, der falsche Prophet, das sind die, die wir anbeten sollen, denen wir folgen sollen, die für uns die religiöse Ebene liefern, auf deren Plattform wir uns bewegen können und die wir verehren und anbeten sollen. Deswegen hier haben wir den Spiritismus, den Katholizismus und den Protestantismus. Ja, hier haben wir noch 2 Bibeltexte, die sehr interessant sind. Matthäus 24, Vers 23 und 24. Das passt ganz genau zusammen mit Jesu Endzeitrede. Jesus sagt nämlich in seiner Endzeitrede, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Das bedeutet, Jesus sagt voraus, dass in der Endzeit falsche Christusse und falsche Propheten kommen werden. Und genau das haben wir hier auf unserer dreifachen Vereinigungstafel wieder sichtbar. Das heißt, dass wir den Gottsohn haben. Falsche Christusse ist auch der Katholizismus, das Papsttum, das Tier, was den falschen Sohn darstellt. Und falsche Propheten ist hier in Offenbarung 16 direkt beschrieben als falscher Prophet, der Protestantismus, der gefallen ist, der auch verführt. So haben wir also hier 2 Verführungssysteme in Offenbarung 16 beschrieben, die Jesus hier in Matthäus 24, Vers 23 und 24 schon nennt. Auch im 2. Thessalonicher 2, Verse 9 bis 12 haben wir interessante Aussagen. Da steht nämlich, dass Paulus über den Antichristen sagt, in der letzten Zeit, 2. Thessalonicher 2, und dort die Verse 9 bis 12. Der Böse, und damit ist der Antichrist hier gemeint, wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Übrigens das gleiche wieder, was wir in Matthäus 24 gelesen haben, dass der Antichrist Zeichen und Wunder tut. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Lehre zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Hier haben wir also die Beschreibung, dass Satan Zeichen und Wunder tut und Menschen verführt. Und zwar nur die kann er verführen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Deswegen ist die Frage, wie können wir uns schützen vor Verführung? Nach diesem Bibeltext ist unser einziger Schutz, dass wir die Liebe zur Wahrheit haben. Was ist die Wahrheit? Nach der Bibel gibt es zwei Definitionen, was die Wahrheit ist. Jesus sagt, dein Wort ist die Wahrheit, die Bibel. Und zweitens sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wir brauchen die Liebe zum Wort. Wenn wir keine Liebe zum Wort haben, zur Bibel haben, dann können wir in der Endzeit nicht vor der Verführung geschützt sein. Wir müssen das Wort lesen, studieren, in uns aufnehmen, uns eigen machen, dass Gott uns durch sein Wort festigen kann. Und zweitens brauchen wir die Liebe zu Jesus. Wenn wir keine Liebe zu Jesus haben, dann können wir ein Wissen haben, wie auch immer jeder, mehr als alle anderen Menschen auf der Welt. Aber ohne Liebe zu Jesus werden wir verloren gehen, weil nur Jesus in uns wirken kann. Es geht nicht nur um ein besseres Wissen, sondern auch, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben, dass wir in sein Bild verwandelt werden, dass wir seinen Charakter widerspiegeln und ein Zeugnis für Gott in dieser Welt sind. So haben wir also hier die Verführung in der Endzeit beschrieben. Falsche Propheten, falsche Christusse, die in dieser dreifachen Vereinigung mit erwähnt sind. Es ist jetzt so, dass diese drei, hier steht, sie sind, wir gehen zurück zur Offenbarung 16, dass diese drei wie Frösche aussehen, das sind drei unreine Geister. Und wo gehen sie hin? Sie gehen zu den Königen der ganzen Welt. Und das ist natürlich der Staat. Und zwar nicht nur ein, zwei, drei Staaten, sondern das sind alle Staaten, global. Und hier haben wir wieder die Verbindung zwischen Kirche und Staat, zwischen Religion und Staat. Die religiöse Ebene vereinigt sich, verbindet sich und hat dann Kontakt mit dem Staat und sagt den Menschen, den Staatsleuten, dass sie einen Kampf gegen Gott und sein Volk durchführen sollen. Aber das wird auch später kommen, Lektion 12, wenn es um Hamageddon geht. Es gibt noch eine andere dreifache Vereinigung. Die finden wir in Offenbarung 18. Offenbarung 18, Vers 3. Dort heißt es, denn von dem Zorneswahn ihrer Hurerei, hier geht es um Babylon, Babylons Hurerei, haben alle Völker getrunken. Und die Könige auf Erden haben mit ihrer Hurerei getrieben. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Hier haben wir drei Mächte, die auch wieder beschrieben werden. Erstens Babylon. Es geht ja auf Offenbarung 18 um Babylon. Zweitens, es geht hier um die Könige auf Erden. Und drittens, die Kaufleute. Und die drei halten zusammen und tun zusammenhalten, um gegenseitig an der Macht zu bleiben und voneinander zu profitieren. Wer ist Babylon? Haben wir eben gerade gesagt, Babylon ist die Religion. Babylon ist selbst die dreifache Vereinigung von Katholizismus, Protestantismus, Spiritismus. Das zusammen ergibt Babylon. Sie gehen zu den Königen der Welt. Das ist der Staat, Staatsleute. Und zu den Kaufleuten der Welt. Genau, die Staatsleute. Wie viele Staatsleute werden hier erwähnt? Zu wie vielen Ländern gehen sie? Zu zwei, zu drei, zu vier? Nein, hier steht, die Könige auf Erden. Das heißt global, alle. Die Kaufleute. Wer sind die Kaufleute? Die Kaufleute ist die Wirtschaft. Wie viele Wirtschaftsbetriebe sind hier erwähnt? Zwei oder drei oder vier? Nein, hier steht die Kaufleute auf Erden, alle. Also auch die Wirtschaft ist global gemeint. Und deshalb glaube ich, dass wir hier, wenn die Staaten global sind und wenn die Wirtschaft global beschrieben ist, dass auch Babylon, die Religion, global ist. Und zwar haben wir hier in dieser dreifachen Vereinigung innerhalb Babylons zwischen Katholizismus, Protestantismus und Spiritismus, haben wir im spiritistischen Bereich nicht nur spiritistische Praktiken, sondern auch spiritistische Weltreligionen. Deshalb haben wir hier die Weltreligionen, die aus dem Spiritismus verfangen sind, und die christlichen in einer Verbindung, die am Ende eine gemeinsame Sache machen werden. Aber da werden wir, wenn wir über Babylon sprechen, noch ein bisschen genauer uns das anschauen. Das heißt, die Frage ist, wen beten wir an? Gott hat eine Drei-Engels-Botschaft gegeben. Eine Drei-Engels-Botschaft, wo er die Menschen aufruft, betet mich an. Und er ruft die Menschen auf, alle Menschen auf der ganzen Welt werden aufgerufen, Gott anzubeten. Und Satan hat eine Fälschung der Drei-Engels-Botschaft, nämlich eine Drei-Dämonen-Botschaft. Und die Drei-Dämonen-Botschaft finden wir in der Offenbarung 16, Verse 13 und 14, dass nämlich diese drei Dämonen zu den Menschen der ganzen Welt gehen und sie zu verführen, zu einem Kampf am Ende gegen die Gläubigen. Das heißt, Gott möchte alle Menschen zu sich ziehen, dass sie gerettet werden. Er ruft sie auf, ihn anzubeten und damit das ewige Leben zu haben. Oder Satan versucht, die Menschen von Gott wegzuziehen, auf die andere Seite, dass sie nicht sich für Gott entscheiden, dass sie ein falsches System anbeten und am Ende verloren gehen. Ja, Offenbarung 16, Vers 16 haben wir Hamageddon beschrieben. Und zwar, wir lesen denn, hier steht, wo das sein wird. Wo diese Versammlung sein wird zum Kampf am Tag Gottes des Allmächtigen. Und versammelte sie an einem Ort, der heißt auf Hebräisch Hamageddon. Hamageddon heißt übersetzt Berg von Megiddo. Das Problem ist nur, es gibt keinen Berg von Megiddo. Es gibt nur einen Berg bei Megiddo. Und das ist der Berg Karmel. Und bei diesem Berg Karmel gab es eine Machtprobe zwischen Gott und Satan. Zwischen Elia und dem Propheten Baals. Wir kennen die Geschichte. Die Baalspriester haben ihr Opfer gebracht und Elia. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Das war eine Machtprobe. Und wer hat den Kampf gewonnen? Wir wissen Gott. Gott hat das Feuer vom Himmel geschickt, Elia hat sogar noch Wasser über den Altar gegossen und das Volk Israel wusste, der Herr ist unser Gott. Sie haben sich wieder zu Gott hingewandt. Und das ist ein Typus, was auch in der Endzeit passieren wird. Eine Machtprobe zwischen Gott und Satan. Der Kampf in der letzten Zeit wird auf den Höhepunkt zulaufen und er wird immer stärker werden. Satan wird mehr wirken und Gott wird auch mehr wirken. Aber am Ende, wer wird das Feuer vom Himmel fallen lassen? Natürlich, der Heilige Geist wird kommen im Spätregen, aber auch Satan. Offenbarung 13, Vers 13 haben wir vorhin gelesen, dass das Tier aus der Erde Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt und damit eine Verführung bringt. Eine Verführung über die Menschen, weil die Menschen dann glauben, dass hier ein echter Heiliger Geist ausgegossen werden würde und dass das Feuer die Menschen auf die falsche Bahn bringt. Und das Feuer ist wieder ein Symbol für den Heiligen Geist. Das heißt, dass Satan eine falsche Ausgießung des Heiligen Geistes vortäuscht und die Menschen damit glauben, es wäre Gott. Ja, das heißt, das war der erste Punkt, wen beten wir an? Gott, den Schöpfer oder Satan? Beziehungsweise das Bild des Tieres, was am Ende die Menschen verführt und das falsche System, die falsche Dreieinigkeit, den falschen Gott. Der zweite Punkt, wie beten wir an? Und ich glaube, dass an der Stelle manchmal Satan innerhalb der Adventgemeinde mehr Erfolg hat als beim ersten Punkt. Denn es ist für uns klar, als Adventisten, wir beten nur Gott an, Gott den Schöpfer und den Sabbat auch noch als Ruhetag dazu, als Zeichen, dass Gott der Schöpfer ist, auf die Schöpfung verwiesen. Aber die Frage, wie beten wir an? Und da gibt es doch einige Unstimmigkeiten und auch einige Wege, die von dem Weg, den die Bibel zeigt, abweichen. Schauen wir uns nochmal Elia an. Der Berg Karmel. Da geht es erstens um die Frage, wen beten wir an? Jahwe oder Baal? Und Gott hat ganz klar gezeigt, ich bin Jahwe, ich bin der wahre Gott. Aber es ging auch um die Frage, wie beten wir an? Wie haben denn die Baalspriester angebetet? Nun, sie sind getanzt, bis sie in eine Ekstase hineingekommen sind. Sie haben sich geritzt, sie haben sich Schmerzen zugefügt, sie haben geschrien, um ihren Baal zum Handeln zu bewegen. Das nennt man übrigens Schamanismus. Ja. Wie hat Elia angebetet? Hat Elia auch getanzt? Na, er hätte doch ein bisschen tanzen können, oder? So ein bisschen springen und tanzen wäre doch auch nicht schlimm gewesen. Nein, Elia kniet nieder, er spricht ein schlichtes Gebet. Und er sagt, Gott, lass jetzt kund werden, dass du Gott in Israel bist und dass du mich gesandt hast, das jetzt hier zu tun. Und er hat noch nicht Amen gesagt und das Feuer fällt vom Himmel und verzehrt Opfer und Altar und Gott antwortet. Meine Lieben, es wird uns gezeigt, wie wahre Anbetung geht. Nicht religiöser Schamanismus, christlicher Schamanismus, wo wir uns in Ekstase bewegen müssen, um religiöse Gefühle zu hochzupeitschen, sondern es geht darum, dass wir mit Gott im Kämmerlein verbunden sind und dass wir durch Verbindung mit Gott eine enge Beziehung haben und durch ein schlichtes Gebet Gott zum Handeln bewegen können. Gott antwortet auf Gebete. In der charismatischen Bewegung finden wir genau diese Verführung der falschen Anbetung. Wie wir anbeten sollen. Und zwar nicht so, wie die charismatische Bewegung das zeigt und praktiziert, sondern wie die Bibel uns das zeigt. Und zwar, hier habe ich ein Zitat von Ellen White. Damals gab es in der Wendgemeinde, in der Wendbewegung, gerade ungefähr am Anfang des 20. Jahrhunderts, 1901 rum, gab es schon auch einmal so charismatische Elemente. Und da schreibt Ellen White Folgendes. Solche Vorfälle wie in Indiana werden sich am Ende der Gnadenzeit wiederholen. In manchen Gemeinden werden alle Hemmungen fallen und in ihren Gottesdiensten wird er Schreien mit Schlagzeug, Musik und Tanzen geben. Und das alles wird dem Wirken des Heiligen Geistes zugeschrieben. Der Heilige Geist offenbart sich niemals durch Manifestationen, die an ein lärmerfülltes Tollhaus erinnern. Das ist eine Erfindung Satans, der auf diese Weise die reine, echte, erhebende, veredelnde und heiligende Wahrheit für unsere Tage unwirksam machen will. Tobender Lärm verletzt das Gefühl und verkehrt das, was ein Segen sein könnte, würde es richtig dargeboten, ins Gegenteil. Die Handlanger Satans erzeugen Getöde und Lärm wie auf einem Jahrmarkt und bezeichnen das als Wirken des Heiligen Geistes. Wer an solchen angeblichen Erweckungen teilnimmt, empfängt Eindrücke, die ihn vom rechten Weg abirren lassen. Solche Dinge, die es in der Vergangenheit gegeben hat, werden auch in der Zukunft wieder auftreten. Satan wird Musik zu einem Fallstrick machen durch die Art und Weise, wie sie dargeboten wird. Hier hat Ellen White vorausgesagt, was in der Endzeit kommen wird. Nämlich, dass das, was schon mal gewesen ist, nämlich christlicher Schamanismus, dass man mit Ekstase und mit Musik und Tanzen und Trommeln und Schlagzeug hier versucht, sich in religiöse Gefühle zu erwecken und in Ekstase hineinzubringen, dass das nicht Gottes Wirken ist, sondern dass Satan dadurch verführt. Und vor allen Dingen schreibt sie, Satan wird Musik zu einem Fallstrick machen. Wodurch? Durch die Art und Weise, wie sie dargeboten wird. Das heißt, gerade die Offbeat-Musik in der charismatischen Bewegung und auch natürlich im Rock-Pop-Bereich sind Verführungen Satans, die hier in diesem Zitat von Ellen White genannt werden. Kain und Abel. Frage. Beide haben Gott angebetet. Beide haben den gleichen Gott angebetet. Es ging nicht um die Frage, wen beten wir an, sondern wie beten wir an? Warum hat Gott Kains Opfer nicht angenommen und Abels Opfer angenommen? Weil Kain Gott so angebetet hat, wie er selbst wollte. Und Abel hat Gott so angebetet, wie Gott es gesagt hat. Gott hat gesagt, dass man ein Tieropfer bringen soll, damit durch dieses Tieropfer der Hinweis auf den kommenden Messias gezeigt wird. Und man dann Sündenvergebung bekommt. Und Kain hat gesagt, nein, ich bete Gott so an, wie ich das mir selbst vorstelle. Er hat Gott auch angebetet. Er wollte Gott von ganzem Herzen anbeten. Wirklich aufrichtig. Aber nicht wie Gott es gesagt hat, sondern wie er das sich selbst ausgedacht hat. Deshalb, es kommt nicht darauf an, dass wir den richtigen Gott anbeten. Natürlich, darauf kommt es auch an. Aber nicht nur. Sondern auch, dass wir Gott so anbeten, wie er es gesagt hat. Und nicht, wie wir uns das selbst ausdenken. Beim Kain können wir sehen, dass das am Ende in die Irre führt. Im Mittelpunkt der Anbetung steht nicht der Mensch, sondern Gott. Gott sagt, dass wir ihn anbeten sollen, dass wir nicht die Anbetung zu einem Rausch unserer Gefühle machen sollen, sondern dass die Anbetung etwas ist, wo wir Gott die Ehre geben, wo Gott im Mittelpunkt steht. Ein Bereich der falschen Anbetung finden wir heute als Verführung bei der Willow Creek Bewegung. Das ist von Bill Hybels ins Leben gerufen worden, vor einigen Jahren. Bücher sind geschrieben worden von Rick Warren, Kirche mit Vision und Leben mit Vision, wo diese Prinzipien sehr ausführlich und detailliert beschrieben werden von diesem Prinzip. Über 30 Millionen von diesen Büchern sind bereits weltweit verkauft worden. Es ist eine Mischung aus Wahrheit und Irrtum. Viele Dinge, die darin drin stehen, sind gar nicht schlecht, sind wirklich gut. Aber hier haben wir auch Irrtümer drin und diese Irrtümer bringen echte Verführung. Und zwar, was ist gut in der Willow Creek Bewegung? Sie stehen für gut organisierte Gottesdienste. Das heißt, dass sie sagen, wir wollen Gott nicht nur einfach so ein bisschen dienen und so gucken, dass es so aus dem Ärmel geschüttelt, unsere Gottesdienste sind, sondern dass es gut vorbereitet ist, dass es wirklich das Beste für Gott gegeben wird. Da können wir von ihnen sicherlich was lernen. Zweitens, sie stehen für Kleingruppen, dass sie sagen, Kleingruppen sind wichtig, damit wir den Bedürfnissen der Menschen dienen können und damit wir auch in Kleingruppen zusammenkommen und uns gegenseitig stärken können. Und vielfältige Dienste für die Gesellschaft. Das heißt, dass wir überlegen, sind in der Gesellschaft Bedürfnisse, wo wir mit unseren Diensten ihnen dienen können und ihnen helfen können, so wie Jesus auch den Menschen geholfen hat. Das sind drei Prinzipien, die wir wirklich von ihnen lernen können. Übrigens, diese drei Prinzipien hat Ellen White aber vor über 100 Jahren auch schon uns empfohlen. Aber das haben sie sicherlich auch gut gelöst bei Willow Creek. Aber die Frage ist, wo ist die Verführung von Willow Creek? Der Hauptpunkt ist, sie haben ihre Gottesdienste nach den Bedürfnissen von den ungläubigen Menschen ausgerichtet. Sie sagen, wenn wir die Ungläubigen in die Gemeinde bringen wollen, dann müssen wir ihre Art der Musik in unseren Gottesdiensten machen. Und welche Musik hören sie die ganze Woche, die Menschen? Hören sie Kirchenmusik und klassische Musik? Nein, die meisten hören Rock-Pop-Musik. Also sagt Willow Creek, wir müssen die Rock-Pop-Musik in den Gottesdienst hineinbringen, damit die Menschen die Musik, die sie in der Woche hören, auch im Gottesdienst hören können. Und hören die Menschen in der Woche eine Stunde Predigt zu? Nein. Da sind Moderationen. Selbst die Nachrichten werden heute von zwei Sprechern abwechselnd gebracht und immer wieder viel Wechsel. Und deswegen sind auch die Predigten bei Willow Creek, das sind eher Moderationen, man macht Show, man macht Pantomimen und Rollenspiele und Theaterstücke und zwischendurch nur noch so Kurzansprachen, die ein bisschen locker, flockig, witzig sind und die Menschen mehr unterhalten, als wirklich in die Tiefe gehen. Das heißt, man sagt, wir müssen unsere Gottesdienste nach den Bedürfnissen der Ungläubigen ausrichten. Aber meine Lieben, die meinen es damit ernst. Sie wollen damit wirklich Menschen, die nicht an Gott glauben, zum Glauben führen. Das Problem dabei ist nur, dass dadurch nicht die Heiden zu Christen werden, sondern die Christen werden zu Heiden. Das heißt, wir haben einen Abfall in der Gemeinde. Denn in dem Gottesdienst, da geht es darum, dass wir Gott zur Ehre den Gottesdienst so viel durchführen, wie Gott es möchte, und dass die Christen, die bekehrten Menschen, aufgebaut und gestärkt werden und Gott näher gebracht werden. Und natürlich können wir in der Woche, da können wir Veranstaltungen machen, dass wir den Bedürfnissen der Ungläubigen dienen, ob das jetzt Kochkurse sind oder andere Dinge. Aber im Gottesdienst, da geht es um Gott und seine Gemeinde und sein Volk. Zweitens, wir haben ein oberflächliches Christentum. Das heißt, hier wird gesagt, du kannst zu Jesus kommen, aber von Veränderung, von Heiligung, von diesen Dingen ist dort nicht viel die Rede. Drittens, man darf keine negativen Botschaften bringen. Das heißt, Worte wie Sünde oder auch Konzepte und Worte wie Sünde, Buße, Gesetz und Hölle sind nicht erlaubt. Die Frage ist natürlich nur, wie kann man einen Menschen zu Jesus führen, wenn man das Wort Sünde nicht in den Mund nehmen darf? Denn die Bibel sagt, der Mensch muss erst erkennen, dass er ein Sünder ist und dann kann er erkennen, dass Gott Jesus ihn erlöst hat durch sein Blut und dass er sein Leben Gott übergibt. Aber wenn ich nicht erkenne, dass ich ein Sünder bin, wenn ich gar nicht darüber reden darf, wie kann ich Menschen zu Jesus führen? Sie machen das so, indem sie sagen, komm zu Jesus und du hast ein besseres Leben. Ohne Buße, ohne Sündenerkenntnis, ohne diese Dinge, die notwendig sind. Das heißt, die Menschen, die sich dann bekehren bei ihnen, sind gar nicht richtig bekehrt. Deswegen, sie wollen zwar Menschen zu Jesus führen, aber im Endeffekt verhindern sie echte Bekehrungen durch dieses falsche Konzept, was sie hier als Grundlage haben. Viertens, Selbstverwirklichung und Selbsterhöhung sind bei ihnen im Mittelpunkt anstelle der Kampf gegen das eigene Ich, das alte Ich. Sie sagen, alles, was der Selbstverwirklichung im Weg steht, ist Sünde. Sünde sagen sie eigentlich nicht, aber es ist nicht gut. Aber alles, was unser eigenes Ich emporhebt, das ist richtig, das ist gut. Jesus möchte unser Ich emporheben. Das auf das alte Ich bezogen ist das natürlich gefährlich, weil wenn das alte Ich gestärkt wird, wenn meine Selbstverwirklichung, Selbsterhöhung gestärkt wird, dann führt das genau dahin, wo Satan am Anfang gewesen ist, dass er sich selbst über Gott stellen wollte. Fünftens, Prophetie spielt bei ihnen keine Rolle, ist bei ihnen nicht wichtig. Sechstens, sie haben moderne Musik, christliche Rockmusik, charismatische Musik, die bei ihnen im Mittelpunkt steht, genau die Musik, die nämlich die unbekehrten Menschen in der Woche hören. Siebtens, der Mensch und seine Gefühle stehen im Mittelpunkt und nicht Gottes Wort und was Gott sagt. Achtens, was dort gelehrt wird, steht eigentlich im genauen Gegensatz zur Dreiengelsbotschaft in Offenbarung 14. Das heißt, die Adventgemeinden, die dieses Willow Creek Prinzip in ihren Gemeinden einführen, die können nicht mehr die drei Engelsbotschaften auf Offenbarung 14 verkündigen. Das möchte ich jetzt ganz kurz mal zeigen, warum nicht. Ich glaube sogar, dass Satan dieses Willow-Creek-Prinzip eingeführt hat, gerade um die Wirkung der Drei-Engels-Botschaft auszuhebeln und außer Kraft zu setzen. Die Drei-Engels-Botschaft, wir lesen sie jetzt nicht, ihr kennt sie. Könnt ihr auch selbst zu Hause nochmal nachlesen, auf Offenbarung 14, 6 bis 12. Die erste Botschaft sagt, tut Buße. Fürchte Gott und gib ihm die Ehre, heißt tut Buße, kehrt um. Und Buße tun, Gott zu fürchten, darf man nicht sagen bei den Willow-Creek-Leuten. Gottes Gericht hat begonnen. Über Gericht darf man nicht reden. Bitte den Schöpfer an. Hier haben wir den Sabbat, das Gesetz mit dabei. Das Gesetz ist tabu bei Willow-Creek. Das heißt, die erste Engelsbotschaft ist schon mal nicht möglich zu verkündigen, wer nach Willow-Creek-Prinzipien lebt. Zweitens, die zweite Botschaft. Hier sagt, Babylon ist gefallen. Eine Warnung vor Babylon und den gefallenen Kirchen. Man darf nicht andere Kirchen als gefallen bezeichnet bei Willow Creek. Und Babylon, negativ, ist sowieso auch schlecht, drüber zu reden. Und der Ruf, Babylon zu verlassen. Willow Creek hat das Prinzip, dass man nicht andere Christen in seine Kirche rüberbringen darf, sondern muss jeden lassen, da wo er ist. Also ist der Ruf, Babylon zu verlassen, nicht erlaubt bei Willow Creek Gemeinden. Die dritte Botschaft, hier haben wir die Frage, welche Folgen hat meine Entscheidung? Gottes Gericht wird beschrieben, die Hölle, der feurige Pfuhl wird beschrieben und natürlich über Gottes Gericht und über die Hölle und den feurigen Pfuhl darf man bei Willow Creek nicht sprechen. Also wir können sehen, wer die Drei-Engels-Botschaft ernst nimmt, kann nicht Willow Creek folgen. Und wer Willow Creek ernst nimmt, kann nicht der Drei-Engels-Botschaft folgen. Entweder oder. Ellen White sagt dazu, bevor Gott zum letzten Mal die Welt durch seine Gerichte heimsucht, wird es unter dem Volk Gottes eine so große Erweckung zu ursprünglicher Frömmigkeit geben, wie es seit dem apostolischen Zeitalter nicht mehr gewesen ist. Der Geist und die Kraft des Herrn werden über Gottes Kinder ausgegossen werden. Der Feind der Menschen, Satan, möchte dieses Werk gerne aufhalten. Und bevor die Zeit für eine solche Bewegung kommt, wird er versuchen, sie durch falsche Erweckungen zu verhindern. Das können wir übrigens heute sehen. Was wir gerade drüber sprechen, hat sich heute vor unseren Augen erfüllt. In den Kirchen, die er unter seine betrügerische Macht bringen kann, wird er den Anschein erwecken, dass Gottes besonderer Segen ausgegossen wird. Alles wird wie ein großes religiöses Interesse aussehen. Viele werden frohlocken und glauben, dass Gott auf wunderbare Weise für sie wirkt, obwohl es das Wirken eines anderen Geistes ist. In religiösem Gewand wird Satan versuchen, seinen Einfluss auf die ganze Christenheit auszudehnen. Hier sehen wir, dass also Gott vorausgesagt hat, dass diese Dinge in der letzten Zeit kommen werden, und dass eine falsche Erweckung kommt, dass es religiös-christlich aussieht, aber es ist ein falscher Geist. Bill Heibels hat selbst zugegeben, dass sie Fehler gemacht haben in ihren Prinzipien von Willow Creek. Er sagt, bei einigen Dingen, die wir Millionen von Dollar mit dem Gedanken hineingesteckt haben, sie würden unseren Leuten wirklich helfen zu wachsen und geistlich voranzukommen, müssen wir anhand der Daten erkennen, dass sie ihnen eigentlich nicht sehr geholfen haben. Bei anderen Dingen, in die wir weder viel Geld noch Personal hineingesteckt haben, erleben wir, dass die Leute begierig danach greifen. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten den Menschen, als sie die Linie des Glaubens überschritten und Christen wurden, sagen und sie daran anleiten sollen, dass sie die Verantwortung übernehmen müssen, sich selbst geistig zu ernähren. Wir hätten sie unterweisen sollen, wie sie ihre Bibel an den Tagen zwischen den Gottesdiensten lesen sollen und wie sie die Gewohnheiten geistlichen Lebens viel intensiver von sich aus pflegen müssen. Das heißt, das geistige Leben der Gläubigen selbst ist dort richtig vernachlässigt worden. Und übrigens, es gibt mittlerweile noch einen Bereich, der jetzt einen Schritt weitergeht, das ist eigentlich Emerging Church. Da könnten wir auch nochmal drüber sprechen. Das würde den Rahmen jetzt sprengen. Aber da geht die Verführung noch weiter. Hier ist nämlich das Christentum dem postmodernen Denken angepasst worden, wo man sagt, alles ist beliebig und jeder kann glauben und machen, wie er will. Und dass alle feststehenden Normen, die die Bibel uns zeigt, damit aufgelöst werden. Ja, das war der zweite Punkt. Wie beten wir an? Dritter Punkt. Wann beten wir an? Satan kämpft gegen Gottes Gesetz, die 10 Gebote. Und zwar Satans Kampf war schon im Himmel. Zuerst gegen Gott, gegen Gottes Charakter, gegen Gottes Liebe und natürlich auch gegen Gottes Gesetz. Warum? Weil Gottes Gesetz seinen Charakter darstellt. Also hat er gesagt, Gottes Gesetz ist nicht gut, brauchen wir nicht, überflüssig. Und diesen Kampf hat er fortgeführt, als der Sündenfall auf dieser Erde geschehen ist, war sein Kampf dann gegen den Erlösungsplan, gegen Jesus Christus. und gegen die Gläubigen und natürlich immer noch gegen Gottes Gesetz. Er verführt die Menschen, Gottes Gesetz zu missachten, zu übertreten oder auch vollkommen zu ignorieren. Selbst unter den Christen hat er das geschafft. Offenbarung 12, Vers 17 sagt deshalb, dass das Kennzeichen der Gläubigen in der letzten Zeit das ist, dass sie Gottes Gebote halten. Hier steht, und der Drache, Satan, wurde zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht. Was sind ihre Merkmale? Die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Das heißt, das Merkmal der Gläubigen ist, dass sie Gottes Gebote halten. Und weil sie die Gebote halten, auch den Sabbat, deshalb kämpft Satan gegen sie. Und weil sie das Zeugnis Jesu haben, den Geist der Weissagung, Ellen White, deswegen kämpft er auch dagegen. Gegen die Geist der Weissagung und auch gegen die Gläubigen. Das heißt, Satan kämpft gegen die 10 Gebote und gegen die Menschen, die 10 Gebote halten. Offenbarung 14, Vers 12 haben wir das nochmal bestätigt, in der dritten Engelsbotschaft. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind, die erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Hier wird wieder beschrieben, dass die Gläubigen an Jesus glauben, ihm vertrauen und auch die Gebote halten. Als Gegenpart zu den Ungläubigen, die verführt werden und das Mahlzeichen des Tieres annehmen und den falschen Sonntag halten, Gottes Gebote übertreten. Das heißt, Satan kämpft in der letzten Zeit gegen Gottes Gesetz und gegen alle Menschen, die Gottes Gesetz, Gottes 10 Gebote halten. Gucken wir uns mal die ersten 4 Gebote an, wie Satan sie bekämpft. Das erste Gebot sagt, wir sollen keine anderen Götter haben neben Gott. Das Tier aus dem Meer verlangt Anbetung. Das heißt, mit anderen Worten, dass es hier als Ersatzgott fungiert. Dass es hier die Menschen verführt, zu einem falschen Gott zu beten. Das zweite Gebot sagt, wir sollen keine Bilder anbeten. Das Bild des Tieres soll angebetet werden. Und natürlich auch innerhalb der katholischen Kirche werden auch Bilder angebetet, verehrt und angebetet. Das dritte Gebot sagt, wir sollen Gottes Namen nicht missbrauchen. Das Tier aus dem Meer lästert Gott. Das heißt, es missbraucht Gottes Namen, um seine Macht zu stützen. Es missbraucht die Bibel und auch Gott, um Menschen zu verführen und selbst an der Macht zu bleiben. Und das vierte Gebot, der Sabbat, das Siegel Gottes. Das Mahlzeichen des Tieres steht in der Endzeit gegen das Siegel Gottes. Mahlzeichen des Tieres als ein Symbol für den Sonntag, für die Sonntagsheiligung. Und zwar ein Gesetz, was die Sonntagsheiligung vorschreibt. Und Gottes Siegel als der Sabbat, der uns unsere Zugehörigkeit zu Gott zeigt und offenbart. Und das ist in der Endzeit ganz, ganz entscheidend. In der Endzeit wird der Sabbat ein Treuetest sein für uns. Warum halten wir den Sabbat? Nun, die anderen 9 Gebote halten fast alle Menschen dieser Welt, weil ihr Gewissen ihnen das sagt. Das heißt, wenn ich töte, wenn ich Ehe breche und wenn ich stehle, dann sagt mein Gewissen mir, das ist nicht in Ordnung, tu das nicht. Aber der Sabbat ist nicht im Gewissen des Menschen verankert. Das heißt, wenn ein Mensch den Sabbat nicht kennt, nichts davon weiß und den Sabbat nicht hält, macht er sich kein Gewissen darum. Das bedeutet, wer den Sabbat hält, hält ihn nur deshalb, weil er sich entschieden hat, Gott treu zu sein, die 10 Gebote zu halten. Und damit ist der Sabbat ein Zeichen, dass wir zu Gott gehören. Das ist ein Treue-Test für die Endzeit. Genauso wie der Baum der Erkenntnis im Garten Eden war. Frage, warum durften Adam und Eva von dem Baum nicht essen? Waren die Früchte giftig? Waren sie ungenießbar? Nein, natürlich. Die waren schön, gut anzusehen, haben sicherlich auch gut geschmeckt. Der einzige Grund, warum sie nicht essen durften, war, weil Gott es gesagt hat. Und so ist auch der einzige Grund, warum wir den Sabbat halten, weil Gott es gesagt hat. Weil wir durch das Halten des Sabbats zeigen, dass wir Gott akzeptieren. Dass wir das, was er uns sagt, annehmen, in unserem Leben umsetzen wollen. So ist der Sabbat ein Treuetest für die Endzeit, wie der Baum der Erkenntnis im Garten Eden. 1844 schrieb Charles Darwin das Buch Entstehung der Arten. Und das war die Grundlage der Evolutionstheorie, die dann entstanden ist. Und das war ein Frontalangriff Satans auf die erste Engelsbotschaft. Nämlich, dass wir Gott als Schöpfer verehren sollen. Und hier wurde die Evolutionstheorie erfunden, um Gott als Schöpfer zur Seite zu schieben. Und natürlich damit auch gegen den Sabbat. Denn der Sabbat ist ja ein Zeichen für die 7 Tage Schöpfung. Das heißt, die Evolutionstheorie macht die 7 Tage Schöpfung und damit auch den Sabbat überflüssig. Und es gibt es einige Christen, auch Adventisten, die glauben, dass Gott die Welt durch Evolution geschaffen haben könnte. Aber auch diese theistische Evolution ist unglaubwürdig. Denn erstens, Bei der Schöpfung war niemand dabei, kein Mensch. Deswegen gibt es keine Augenzeugen. Der Einzige, der weiß, wie die Welt entstanden ist, ist Gott. Und wenn Gott der Einzige ist, der es weiß, dann kann auch nur er uns das sagen, wie es gewesen ist. Und wenn er uns das sagt in 1. Mose 1 und 2, warum sollen wir das nicht glauben, was er dort uns sagt? Wieso sollte er uns Dinge hier aufschreiben und dann sagen, ich habe euch damit nur was Falsches gesagt? Ich habe euch damit verführt. Nein, Gott sagt immer die Wahrheit. Und das dürfen wir wörtlich nehmen, was in 1. Mose 1 und 2 steht. Zweitens, wenn Gott die Welt durch Evolution geschaffen haben sollte, ist die Frage, woher kommt die Sünde? Woher kommt der Tod? In der Evolution ist der Tod notwendig zur Weiterentwicklung. Nach der Bibel ist der Tod der Feind des Menschen. Er war von Gott nicht vorgesehen. Sondern der Tod ist gekommen durch die Sünde, weil die Sünde von Gott trennt, vom Leben trennt und damit zum Tod führt. Wenn aber der Tod notwendig ist, damit die Menschen sich weiterentwickeln, dann müsste der Tod auch in alle Ewigkeit hindurch das Mittel sein, damit man sich weiterentwickeln kann, höher entwickeln kann. Aber in der Bibel steht, auf der neuen Erde wird es keinen Tod mehr geben. Und wozu bräuchten wir denn die Erlösung durch Jesus Christus? Denn er erlöst uns ja, wovon? Vom Tod. Wenn der Tod notwendig ist, wofür brauchten wir die Erlösung vom Tod? Die Erlösung durch Jesus wäre gar nicht mehr notwendig, gar nicht möglich in der Theorie der Evolution. Von daher ist auch die theistische Evolution ist nicht logisch, unglaubwürdig, widerspricht der Bibel vollkommen. Deswegen, ich glaube, dass Satan versucht, indem er diese Lehren einführt, den Sabbat damit zur Seite zu schieben. Weil er weiß, in der Endzeit ist der Sabbat ein Zeichen für Gottes Volk. Deswegen müssen wir ja die Bibel kennen, dass wir wissen, was Gott hier sagt, was er über den Sabbat sagt, dass der Sabbat in der heutigen Zeit und in der zukünftigen Zeit besonders im Mittelpunkt steht, unsere Anbetung zu Gott. Ein Zeichen ist. Der Sabbat ist deswegen für uns wichtig, weil er Gott wichtig ist. Und wenn Gott etwas sagt für uns, was ihm wichtig ist, sollten wir das auch ernst nehmen und dem folgen. Der letzte Punkt ist, wodurch beten wir an? Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt, die Grundlage unseres Lebens mit Jesus ist die Liebe zu ihm. Wenn wir die Gebote halten ohne Liebe zu Jesus, ist das nur reiner Formalismus. Nützt das überhaupt nichts. Das haben die Pharisäer auch versucht, aber es hat nichts geholfen. Sie haben im Gegenteil sogar Jesus ans Kreuz gebracht. Deswegen, hier sind zwei Dinge, die notwendig sind. Die Liebe zu Jesus und die Treue zu Jesus, nämlich seine Gebote zu halten. Der Gehorsam. Wir beten Gott an durch Gehorsam, indem wir das tun, was er sagt. Denn wenn wir ihn lieben, werden wir auch gerne tun, was er sagt. Ist auch hier schon so. Wenn ich einen anderen Menschen liebe, werde ich doch gerne tun, was sein Wunsch ist. Werde ich gerne seinen Wünschen nachkommen. So ist auch mit Gott. In Offenbarung Kapitel 7, Vers 14 und 15 steht, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Hier wird ein Bild beschrieben von den Gläubigen, die in der letzten Zeit mit Gott gelebt haben. Es wird Menschen geben, die Gott treu geblieben sind. Die sind nicht verführt worden. Warum nicht? Weil sie die Liebe zur Wahrheit hatten. Die Liebe zu Jesus, die Liebe zu seinem Wort. Und wenn wir unsere Kleider hell machen im Blut des Lammes, dann bedeutet das, dass wir Jesu Opfer für uns annehmen, dass er uns vergibt, aber auch, dass er unseren Charakter verändert. Dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns mehr und mehr in das Bild Jesu verwandelt. Und wenn wir das erlauben, dann werden wir bei denen sein, die den Sieg haben werden. Den Sieg über das Tier und über das Bild des Tieres und über Satan. Dann werden wir vor dem Thron Gottes sein und Jesus dienen, Tag und Nacht. Dann werden wir die Ewigkeit mit Jesus verbringen dürfen. Denn er wartet auf uns, dass er uns mit in den Himmel nehmen darf. Und wir warten auf ihn. Wer überwindet, sagt er, auf Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Beten wir darum, dass wir Überwinder werden. Überwinder unserer eigenen Sündhaftigkeit, Überwinder unserer Lieblingssünden, Überwinder von falschen Lehren, dass wir Jesus in unserem Herzen haben, dass wir ihm immer ähnlicher werden und dass wir für andere Menschen ein Zeugnis sein können, dass wir mithelfen können, das Werk Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes zu beenden, dass Jesus bald kommen kann. Wie schön wird es sein, wenn Jesus wiederkommen wird in den Wolken des Himmels. Dann wird er uns in den Arm nehmen, er wird uns in die Stadt, das himmlische Jerusalem hineinführen und wir dürfen mit ihm, bei ihm sein. Möchtest du auch bei Jesus sein? Ich bin gerne dort, wo Menschen sind, die mich lieben. Und weil ich weiß, Jesus liebt mich. Er liebt mich mehr als alles andere. Und er hat Sehnsucht nach mir. Er möchte mich bei sich haben. Deshalb möchte ich gerne dort sein, wo Jesus ist. Möchtest du auch dort sein? Lass uns beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen. Dein Wort, was uns zeigt, was Wahrheit ist. Dass wir vor der Verführung Satans gewarnt werden. Herr, hilf, dass wir die Liebe zur Wahrheit haben, die Liebe zu dir und zu deinem Wort, dass wir dein Wort lesen, studieren. Schenk uns die Gabe der Geisterunterscheidung, dass wir erkennen können, wo dein Geist wirkt und wo er nicht wirkt. Herr, bewahre uns vor der Verführung. Führe uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir gefestigt sind in deinem Wort, dass wir eine enge Beziehung zu dir haben, dass du uns führen kannst und korrigieren kannst, wo wir vielleicht falsch liegen. Schenk uns den Sieg über Sünde in unserem Leben, dass wir dir ähnlich werden dürfen und dass wir deinen Charakter widerspiegeln können. Herr, segne du uns und bleibe du bei uns. Wir haben Sehnsucht nach dir, Herr Jesus, dich zu sehen, wenn du kommst, nach Hause zu gehen, in die Ewigkeit, zusammen mit dir. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Herzliche Einladung. Nächste Woche ist das Thema Amerika und Babylon. Spannendes Thema, es lohnt sich, wieder dabei zu sein.